Stellt euch vor, wir als Gemeinde sitzen zusammen und treffen für uns die Entscheidung, wir wollen gerne anbauen, hier in Espelkamp. Die Gemeinde wächst, Gott segnet, Menschen kommen zum Glauben, die Kapazitäten reichen nicht aus, der Raum wird zu klein und wir überlegen uns, nach hierhin noch einige Meter anzubauen. Alle sind einmütig dafür, können es nicht abwarten, endlich anzufangen. Wir besprechen alles, wir erstellen alle Pläne, wir fangen an, das Fundament ist schnell gegossen. Und jetzt kommen irgendwelche Leute auf uns zu, die uns entmutigen. Warum müsst ihr immer bauen? Geht es nicht auch anders? Gibt es nicht andere Möglichkeiten, euch in den Häusern zu versammeln? Ähnliche Dinge. Und es kommt eine Entmutigung nach der anderen Entmutigung. Und es kommt so weit, dass wir nach Hause gehen, dass wir vielleicht selber uns Grundstücke kaufen, dass wir Häuser bauen und dass das Haus, das wir jetzt angefangen haben zu bauen, dass es brach liegt. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre und wir investieren zu Hause, wir tun und machen, aber das Haus des Herrn, das liegt brach. Das wäre doch selten, ist doch ein seltsamer Gedanke, oder wie geht es euch? Was löst dieser Gedanke in euch aus? Wenn wir hier eine Baustelle haben, über 10, über 15 Jahre und zu Hause ist alles perfekt, alles vom Feinsten. Für mich persönlich ist es ein sehr befremdlicher Gedanke. Es geht heute Morgen um den Propheten Haggai. Ich habe das Predigtthema folgendermaßen überschrieben: Gemeindebau heute, motiviert und gehorsam oder kraftlos und gleichgültig? Haggai ist eine der kürzesten Propheten im Alten Testament, das zweitkürzeste nach Obadja. Und das, was er uns auf den Weg gibt, das ist sehr knapp, aber wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, wir finden in diesem Buch sehr viele Formulierungen, wo Gott selber redet. Insgesamt in den 38 Versen 26 Mal die Formulierung, so spricht der Herr. Also wenn wir auch über dieses Buch gleich nachdenken, dann geht es nicht darum, was ein Zerubabel, was ein Haggai oder sonst irgendjemand für gut empfindet, sondern wir werden mit in die Gedanken Gottes hineingenommen, in das Herzensanliegen Gottes. Und ich hoffe, dass wir uns mit hineinnehmen lassen, dass es uns durch die Predigt, durch das Mitdenken in das, was Gott uns durch Haggai sagen möchte, dass es uns gelingt, dass Gott uns die Wichtigkeit der Gemeinde neu vor Augen führt. Mich hat es angesprochen, dieses Buch, und ich möchte uns mit hineinnehmen. Ein erster Gedanke zu diesem Buch, der mir, oder auch zu diesem ganzen Umfeld des Buches, der mir wichtig geworden ist, ist, wenn die Freude uns antreibt, Gott zu dienen. Gerade durch die Lieder, die wir eben auch gesungen haben, diese hoffnungsvollen Lieder, sie können etwas mit uns machen. Sie können Freude in uns auslösen, die uns motivieren, voranzugehen, Gott zu dienen. Man könnte vielleicht diesen Punkt auch überschreiben, von der Anfangseuphorie Gott zu dienen. Es gab beim Südreich insgesamt drei Wegführungen in die Gefangenschaft. Die letzte Wegführung war unter dem König Zedekia. Und schon bevor es zu dieser letzten Rückführung kam, hat Jeremia das Volk immer und immer und immer wieder gewarnt. Man wollte nicht auf Jeremia hören, man hat ihn sogar in eine Zisterne geworfen, weil man seine Botschaft nicht vertragen hat. Aber es kam letztlich genauso, wie er es angekündigt hat. Und bei diesen Ankündigungen hat er schon gesagt, ihr werdet weggeführt werden, aber ihr werdet nach einer gewissen Zeit, nach 70 Jahren, wieder zurückkommen in dieses Land. Und jetzt sind sie nach Babylon verschleppt und es kommt ganz genauso, wie Jeremia es angekündigt hat. Wir lesen dann in Esra und in Nehemia von insgesamt drei Rückführungen. Und die erste wird in Esra 1 und zwei beschrieben. Und da möchte ich mit uns in den Text einsteigen, weil das zum Buch Haggai zusammengehört. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mal Esra 1 auf. Ja, also die Situation ist die, dass der König Kyros von Gott erweckt wird, ja, was auch immer da in seinem Herzen vorgegangen ist. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass er dem Volk den Auftrag gegeben hat, kehrt wieder in euer Land zurück, fangt an, den Tempel in eurem Land in Jerusalem wieder aufzubauen. Er gibt ihnen sogar Geräte des Tempels mit, ein gewisses Startkapital, das sie haben. Und dann heißt es, von den Leuten, die sich jetzt nach so langer Zeit endlich auf den Weg machen, in Esra 1, Vers 5. Da machten sich die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außerdem, was sie freiwillig gaben. Ja, und das ist eine erste Beobachtung. Ja, hier werden Menschen von Gott erweckt, die sich jetzt auf den Weg machen nach Jerusalem, um dort das Haus des Herrn aufzubauen. Und die Priorität ist hier eine ganz klare. Wir gehen nicht nach Jerusalem, um unser Haus zu bauen, um unser Haus zu vertäfeln, sondern der Auftrag ist zunächst, das Haus Gottes zu bauen. Alles andere ist dem zunächst unterstellt. In Esra 2 finden wir dann die Menschen, die sich dann auf den Weg gemacht haben. Es waren etwa 50.000 Leute. Und dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, oder wir können jetzt versuchen, uns hineinzuversetzen, was es in ihnen ausgelöst haben muss. Sie sind jetzt Jahrzehnte in der Gefangenschaft, immer getrieben irgendwie von dieser Sehnsucht, endlich wieder in die Heimat zurückzukehren, endlich wieder Gott zu begegnen, Gemeinschaft zu pflegen, Gott zu opfern, zum Tempel zu kommen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 1, und als der siebente Monat herbeikam, in Esra 3, Vers 1, und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und das gefällt mir. Das war eine gelebte Einheit. Sie haben zusammengehalten wie ein Mann, weil sie ein Ziel hatten, einen Auftrag hatten und gemeinsam sich dafür eingesetzt haben. Weiter heißt es dann in diesem Kapitel, dass sie dann ein Altar bauten, dass sie Opfer brachten, Brandopfer am Abend und am Morgen. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Sie haben Geld gegeben für die Spezialisten, die quasi die ganzen Pläne entworfen haben für die Handwerker, damit sie quasi die ganzen Vorbereitungen treffen konnten, wie ein Mann. Und jetzt geht etwas Zeit ins Land und was man sagen kann, die Hingabe ist wirklich da. Die Vorbereitungen, sie laufen wirklich gut und endlich ist es soweit. Endlich können sie anfangen, den Tempel zu bauen. Es wird das Fundament gelegt und jetzt, wo das Fundament gelegt ist, wird ganz groß gefeiert. Es ist ein Anlass zur Feier. Gott wirkt, Gott gebraucht uns, Gott bereitet vor, Gott hat Großes mit uns vor. Wir sind Teil einer ganz großen Sache. Das erleben sie hier. Und dann lass uns mal die Verse 10 bis 13 lesen, weil sie so schön sind. Esra 3, Vers 10. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und jetzt, und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freude, so dass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so dass man den Schall weithin hörte. Das ist doch mal eine Erfahrung. Das ist doch mal eine Euphorie, eine wirkliche Erweckung, sollte man meinen. Sie dürfen Gott dienen, sie dürfen ihm ein Haus bauen und sie weinen vor Freude. Sie weinen so laut, dass es wie ein Geschrei klingt. Also das war ein großes Durcheinander, das Jauchzen und das Weinen vor Dankbarkeit, vor Freude. Ich habe darauf gewartet, als Eduard den Herbstputz angekündigt hat, ich habe kein Weinen gehört. Es hat auch keiner gejauchzt und geschrien vor Freude, dass wir hier gemeinsam wie ein Mann das Haus putzen können. Nein, im Ernst, ja, das würde ich mir wirklich wünschen für uns als Gemeinde, Ja, dass der Dienst in der Gemeinde, dass der für uns keine Belastung darstellt. Dass wir den Dienst in der Gemeinde nicht auf die Profis oder die Rentner oder auf sonstige Leute schieben, um zu sagen, sie machen das schon. Sondern, dass der Dienst für uns ein Privileg ist. Ich darf am Haus des Herrn dienen. Ja, und dieses Bewusstsein wünsche ich uns sehr. Wir dürfen Teil einer ganz großen Sache sein. Ja, einer ganz großen Sache. Und Gott möchte jeden von uns in seinen Dienst stellen. Und wenn Gott das tut, dann darf es etwas in uns auslösen. Eine tiefe Dankbarkeit, eine Freude, auch wenn manchmal der Dienst sicherlich nicht einfach ist. Und das war bei den Israeliten auch nicht der Fall. Und das ist der zweite Gedanke, wenn Widerstände uns im Dienst ausbremsen wollen. Die Widersacher bekommen jetzt mit, was da läuft, weil zu laut geweint und zu laut gefeiert wurde, heißt es im Text. Und sie gehen jetzt zu den Leitern des Volkes und sagen, wir wollen mit euch mitbauen. Ja, klingt zunächst erstmal gut, aber es waren weise Leute, die da das Sagen hatten. Sie haben darüber nachgedacht, haben reflektiert und das klingt ja aber auch schon faul. Da kommen die Widersacher und wollen das Haus des Herrn bauen, obwohl sie anderen Göttern dienen. Sie erkennen, was hier vor sich geht und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 3, in Esra 4, Vers 3, aber Serubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hatte. Ja, das heißt, es findet hier eine Absonderung statt. Sie sagen, das Haus des Herrn soll von seinen Leuten gebaut werden. Von seinen Leuten, also und es ist gut, es ist richtig und das ist zunächst ermutigend. Hier ist eine gewisse Gradlinigkeit, eine Kompromisslosigkeit zu erkennen und das ist positiv. Aber jetzt bekommt diese ganze Situation eine ganz starke 180-Grad-Wendung. Nichts wird mehr so sein, wie es bis jetzt ist. Gleich im nächsten Vers heißt es in Esra 4, Vers 4, da machte das Volk des Landes, das waren die Samariter, die Juden mutlos und schreckte sie von Bauen ab. Und das mit Erfolg. Ja? Es wurde am königlichen Hof Stimmung gegen die Juden gemacht. Sie haben das Volk beunruhigt. Es wurde vieles in die Wege geleitet, damit Entmutigung geschieht. Wie auch immer, es wird hier gar nicht so ganz detailliert beschrieben. In Esra ist es etwas verwirrend, weil wir direkt im Anschluss davon lesen, dass der König einen Baustopp verhängt hat. Aber dieser Baustopp war jetzt nicht für den Tempel, sondern ist später zu datieren, als es dann um den Mauerbau geht, wo der Tempel schon fertiggestellt wurde. Das heißt, es gelingt den Feinden hier tatsächlich durch Entmutigung, durch Abschreckung, die Juden davon abzuhalten, das Haus des Herrn weiterzubauen. Und merkt ihr, was hier geschieht? Sie sind, wir lesen es, wenn die Freude uns antreibt, Gott zu dienen, sie erleben diese Freude, diese Euphorie und jetzt kommen Widerstände und was geschieht? Auf einmal weicht die Freude. Auf einmal weicht die Dienstbereitschaft, auf einmal zieht man sich zurück und fängt an, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Auf einmal fühlt man sich vielleicht nicht mehr imstande, das zu tun, das man bis eben noch getan hat, vielleicht bis zum vorherigen Tag getan hat. Auf einmal kommen Selbstzweifel. Ist es wirklich richtig und so wichtig? Können wir nicht einfach ein Opferaltar bauen und Gott da das Brandopfer bringen? Ja, auf einmal werden andere Dinge wichtiger als die Dinge, wo sie von Gott ganz klar beauftragt wurden. Ja, und das ist auch eine Frage, die ich uns stellen möchte. Kennen wir das? Nicht in Bezug auf unser Christenleben, sondern jetzt ganz speziell gefragt, in Bezug auf den Dienst in der Gemeinde. Ja, vielleicht erleben wir einen gesegneten Gottesdienst, vielleicht als Mitarbeiter eine gesegnete Kinderstunde, einen gesegneten Arbeitseinsatz, eine gesegnete Chorprobe und kurz danach kommt vielleicht ein Kommentar. Oder es kommt vielleicht ein Blick, den ich nicht deuten kann. Und auf einmal sind Widerstände da, die den Segen rauben und wo sich Entmutigung einschleicht. Auf einmal spüre ich nichts mehr von dem Guten, was Gott eben vor 5 Minuten, vor 1, 2 Tagen noch geschenkt hat. Und das geschieht in der Gemeinde heute noch ganz genauso wie zu der Zeit von Haggai. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht Monate, Jahre voller Freude, voller Hingabe Gott diene, aber dann kann es sein, dass ich ja, für viele Menschen ein Segen war, weil die Liebe die Triebfeder war von dem, was ich tue, und dann ziehe ich mich zurück. Und vielleicht kann sich der ein oder andere damit identifizieren. Was ist geschehen, dass vielleicht das dazu geführt hat, dass du dich innerlich zurückgezogen hast? Ja, durch welche Widerstände bist du vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gegangen, die dazu geführt haben, dass dir die Freude im Dienst geraubt wurde? Ja, Widerstände können so vielfältig sein. Vielleicht habt ihr irgendwelche Widerstände in den letzten Wochen, Monaten erlebt, wo ihr sagt, da sind Enttäuschungen, vielleicht gegenüber der Gemeindeleitung, vielleicht gegenüber der Ältestenschaft. Vielleicht sind es unbedachte Äußerungen, die dich verletzt haben, die vielleicht genauso verletzend gemeint waren, aber vielleicht auch gar nicht so verletzend gemeint waren. Vielleicht ist es das Fehlen von Ermutigung im Dienst. Man macht über Jahre und Jahre und Jahre seinen Dienst, aber anstatt dass man mal Rückenwind bekommt, wird man bei dem kleinsten Fehler niedergemacht. Was sind die Gründe? Und auf einmal ist die Arbeit, die vor kurzem noch so wichtig schien, nicht mehr so wichtig, weil man anfängt, sich mit einer Situation abzufinden, von der man tief im Herzen weiß, es ist nicht gut, wenn ich mich damit abfinde. Und man schaut und man fängt mehr und mehr an, auf seine Wunden zu schauen, und man verliert mehr und mehr den Blick für das große Ganze, den Blick für das Reich Gottes. Und wenn wir entmutigt sind, dann neigen wir dazu, ich kenne das ja genauso auch aus meinem Leben, dann neigen wir dazu, mehr und mehr auf uns zu schauen, auf das, was mich verletzt, auf meine Probleme. Und dann sehe ich vielleicht den unversöhnlichen Bruder, vielleicht den unversöhnlichen Schwester, vielleicht meine Unversöhnlichkeit. Und man verliert den Blick für das große Ganze. Ja, wenn Widerstände uns im Dienst ausbremsen wollen. Und ich denke, die, die wirklich dienen in der Gemeinde, die kennen diese Anfechtung, diese Versuchung, diese Widerstände. Ein dritter Gedanke: wenn alles andere wichtiger wird als der Dienst in der Gemeinde. Ja, sie werden jetzt entmutigt, es kommt dazu, dass sie die Arbeit niederlegen. Und was meint ihr, wie lange bleibt die Arbeit liegen? Nicht 10 Wochen, nicht 1, 2 Jahre, sondern sage und schreibe, 16 Jahre haben sie die Arbeit niedergelegt. 16 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. In Haggai, und jetzt sind wir in Haggai, also wenn ihr Haggai sucht, dann könnt ihr Matthäus aufschlagen, dann kommt Maleachi, Sacharja und dann Haggai, das drittletzte Buch im Alten Testament. In Haggai 1, Vers 2 fängt es dann so bezeichnend für das Buch an: So spricht der Herr Zebaot. Und das zieht sich jetzt durch. Es geht, wie gesagt, am Anfang nicht um die Meinung von Zerubabel oder um Haggai oder Jeschua, sondern es geht darum, wie Gott selbst jetzt diese Prioritätenverschiebung sieht und wie er sie beurteilt. Und dann heißt es in Vers 2, das Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn baue. Überlegt mal, wie viel Zeit ins Land gegangen ist. 16 Jahre. In der deutschen Übersetzung kommt es nicht so gut zum Vorschein. Eigentlich, Gott fragt das Volk, ihr habt keine Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Eigentlich eine Frage, die hier formuliert ist. Und merkt ihr, was hier bei dem Volk im Laufe dieser langen Zeit, im Laufe des Rückzugs geschehen ist. Vorher nochmals Freude, Euphorie, der konkrete Auftrag steht im Vordergrund. Sie setzen ihn um. Und jetzt, nach ihrem Rückzug, haben sie angefangen, ihre Argumentation zu verändern. Ja, um es sich gemütlich zu machen, um ihr schlechtes Gewissen vielleicht ein Stück weit zu beruhigen, brauchen sie jetzt Argumente, die sie anführen können, warum das Haus des Herrn jetzt 16 Jahre da liegt und sie ja nicht dazu kommen, endlich weiterzumachen. Und so haben sie es für sich zurechtgelegt. Wir sind ja schon bereit, Gott zu dienen. Herr, versteh das bitte nicht falsch. Aber es ist ja noch nicht die Zeit. Aber wenn die Zeit da ist, Herr, auf mich kannst du zählen. Auf uns als Volk Israel kannst du zählen. Das Haus des Herrn, es wird schneller fertig sein, als du gucken kannst. Ja, so wirkt das hier ein Stück weit im Text. So haben sie argumentiert. Und hier muss man vorsichtig sein. Ja, sie argumentieren so, weil sie ihre eigene Bequemlichkeit in den Vordergrund stellen. Ja, nicht, weil es wirklich so ist. Wann, wenn nicht jetzt, sollte der Tempel endlich fertig sein? Das ist doch der Grund, warum Kyros sie geschickt hat in ihr Land zurück. Und das ist mir so wichtig geworden. Natürlich kann es Zeiten geben, wo man sich zurückzieht. Und das ist dann auch gut und das ist dann auch richtig und das soll dann auch so sein. Vielleicht Zeiten, wo man sich ein Stück weit neu orientiert. Oder Zeiten, um vielleicht neue Kraft zu tanken. Zeiten, wo man vielleicht verletzt wurde und etwas Zeit braucht, damit diese Verletzungen heilen können, um wieder neu durchstarten zu können. Aber lasst uns, Geschwister, aufpassen, dass wir uns nicht hinter irgendwelchen Dingen verstecken und dann an dem vorbeileben, was Gott eigentlich von uns möchte. Ja, diese Aussage, sie klingt fromm, die sie vorgeschoben haben, ist sie aber nicht. In Vers 4 heißt es, da redet Gott immer noch durch Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst dastehen. Ja, es ist im Leben der Israeliten zu einer Unausgewogenheit gekommen. Gott ist ja nicht dagegen, dass sie Häuser besitzen und dass sie auch ihre Häuser gebaut haben. Aber es kann ja nicht sein, dass sie schon so weit fortgeschritten sind, dass sie sogar schon getäfelte Häuser haben. Das ist ein Zeichen nicht von Fertigwerden, sondern ein Zeichen von Luxus, von Schönheit, von Gemütlichkeit. Ja, es ist getäfelt, während dem Haus des Herrn keine Bedeutung beigemessen wird. Ja? Ich weiß nicht, wenn ich so in die Reihe schaue, ich sehe viele von uns, die fertige Häuser haben. Ich weiß nicht, wer Vertäfelung im eigenen Haus hat. Wir haben keine Vertäfelung, also bin ich nicht gemeint in dem Text. Nein, sicherlich nicht. Aber ich möchte uns diese Wichtigkeit vor Augen führen. Und ich glaube, wir kennen das. Alle, die schon mal ein Häuschen gebaut haben, ich glaube, die wissen schon, wovon der Text eigentlich redet. Ja, man hat für alles Zeit, man nimmt sich für alles Zeit, man findet für alles Zeit, aber wenn es um das Haus des Herrn geht, dann kann es schnell dazu kommen, dass die Zeit dann doch nicht vorhanden ist. Man würde gerne, aber Herr, wenn die Vertäfelung wirklich dran ist, dann bin ich der Erste, der hier sein wird. Auf mich kannst du zählen. Ja, nach dieser erwecklichen Zeit, die das Volk erlebt hat, könnte man meinen, dass sie vielleicht auch stolz sein können auf das, was sie erreicht haben. Das muss man erstmal leisten. Man kommt aus der Gefangenschaft mit nichts und macht aus dem Nichts eine ganze Reihe von fertigen getäfelten Häusern. Das ist schon eine Leistung. Aber wenn man genau hinschaut, war genau das Gegenteil der Fall. Gut, sie haben jetzt irgendwie eine Immobilie gehabt, wo man drinnen leben kann, aber es wird deutlich, dass nicht nur der Tempel brach lag, sondern zeitgleich auch ihre Beziehung zum Herrn brach lag. Ja, es wird deutlich, was in ihrem Herzen eigentlich vor sich ging. Weil sie sich innerlich von Gott distanziert haben, haben sie dem Werk des Herrn weniger Bedeutung beigemessen. Und hier haben wir eine ganz, ganz klare Diagnose von Gott. Eine ganz klare Diagnose. Und das trifft heute, denke ich, auch so zu. Ja, wenn du die Einstellung hast, dass der Dienst in der Gemeinde nicht so wichtig ist oder noch nicht an der Zeit ist, weil es gerade jetzt, weil die Kinder noch so klein sind, weil man noch so viel zu tun hat, weil das Haus des Herrn jetzt nicht dran ist, aber später, dann kann es ein Zeichen sein. Ich sage nicht, dass es so ist. Es kann sein, dass du dich innerlich von Gott distanziert hast. Ja, und da müssen wir in uns selber hineinschauen. Und es tut innerlich schon fast weh, wenn man es liest. Lass uns mal die Verse 5 bis 7 lesen. Da heißt es, nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ja, dieser dringliche Appell, achtet doch, wie es euch geht. Ja, das Volk hat gesagt, die Umstände, die sind so schwierig, wir können dir nicht dienen. Und Gott sagt genau das Gegenteil, weil ihr den Tempel des Herrn nicht baut, weil ihr eine Prioritätenverschiebung in eurem Leben habt, deshalb sind eure Umstände so schwierig. Und es sind hier nicht die großen, es sind nicht die offensichtlichen Sünden, wo man sagt, das ist eine Sünde, da musst du Buße tun, sondern es sind diese kleinen, diese unscheinbaren Prioritätsverschiebungen bei dem Volk. Ja, achtet doch darauf, wie es euch geht. Mal ganz offen und ehrlich gefragt, wenn du an deinen Dienst in der Gemeinde denkst, wie geht es dir da geistlich? Wie geht es dir geistlich? Gilt für dich ein Stück weit dieser Appell, achtet doch darauf, wie es dir geht. Er gilt uns allen. Aber vielleicht will Gott dir, vielleicht auch durch diesen Appell etwas sagen. Er liegt vielleicht ein Stück weit das geistliche Leben brach, weil du dich um vieles kümmerst. Da sind die Überstunden auf Arbeit. Wir sind gefragt in der Firma. Wir sind wichtig und man muss in der Firma sein, damit es vorangeht. Man fühlt sich vielleicht auch geehrt, auch wertgeschätzt. Aber auf der anderen Seite merkt man als Gegenpol, es ist eine Prioritätenverschiebung. Und man erlebt nicht den Segen, den man eigentlich erleben könnte. Ja, liegt dein Leben vielleicht brach, weil du dich um alles andere kümmerst, aber nicht um dein geistliches Leben. Ja, nicht um den Tempel des Heiligen Geistes, nicht um die Gemeinde Gottes. Dann hab den Mut, neu durchzustarten. Und das gefällt mir an Haggai. Es ist eine schonungslose Diagnose, aber Gott bleibt nicht dabei stehen, dass er dem Volk ein schlechtes Gewissen macht, sondern er gibt uns jetzt viel Ermutigung, viel Weitblick, wie wir damit umzugehen haben. Hab den Mut, neu durchzustarten. In Vers 8 und 9 heißt es dann folgendermaßen: Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr wartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und jeder nur eilt für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und so weiter. Ja? Gott sagt, hab den Mut, neu durchzustarten. Er fängt jetzt an mit ganz klaren Aufgaben. Jetzt steht einfach auf und fangt an, dies und jenes zu tun. Geht in das Gebirge, holt Holz und baut das Haus. Also lass uns jetzt aufhören zu diskutieren, auf das zu schauen, was jetzt vielleicht alles gewesen ist, sondern jetzt ist die Zeit zum Handeln. Jetzt ist die Zeit, neu durchzustarten. Und das gefällt mir auch im Nachdenken über Gott. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück und sagt, 16 Jahre so etwas, dann macht doch, was ihr wollt. Und gerade Haggai, das ist das Buch, wo wir ganz stark im Alten Testament das sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang finden können. Wenn ihr gehorsam seid, dann werdet ihr Segen erleben. Wenn ihr nicht gehorsam seid, dann werdet ihr keinen Segen erleben. Und Gott zieht sich nicht zurück, sondern er sichert ihnen trotzdem hier die Gegenwart zu. In Vers 13 sagt er, ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch. Ja, Gott ist nicht nachtragend, wenn Fehler, wenn Sünden, wenn Prioritätsverschiebungen erkannt werden und wenn sie in Ordnung gebracht werden, dann ist die Voraussetzung laut Haggai geschaffen, um wieder ganz neu durchzustarten. Und das ist doch genau der Grund, warum Jesus den Weg ans Kreuz gewählt haben, damit wir immer wieder neu die Möglichkeit haben, durchzustarten, auch wenn Widerstände uns vielleicht jahrelang zurückgehalten haben, Gott zu dienen. Ja, man könnte vielleicht bis hierhin sagen, wie das Volk, so sein Tempel. Ja, der Zustand der FEBG hat etwas mit einem jeden von uns zu tun. Auch ein Stück weit wie das Volk, so sein Tempel. Ja, deshalb brauchen wir auch im Gottesdienst Ermahnung, Ermutigung. Wir brauchen eine Auslegung der Heiligen Schrift. Wir brauchen das gemeinsame Gebet, damit das, was brach liegt, damit das wieder ganz neu aufgerichtet werden kann und wir wieder neu im Gehorsam Gott gegenüber leben können. Ja, Gemeindebau nach Haggai auf uns übertragen, bedeutet genauso die richtigen Fragen mit unserem Herzen zuzulassen. Welche Priorität hat Gemeinde in deinem Denken? Welche Priorität hat Gemeinde in deinem und in meinem Terminkalender? Ja, welche Dinge liegen in meinem Dienst brach und was sind ganz konkret die Gründe dafür? Ja, Gott wünscht es sich so sehr und das ist sein Herzensanliegen, dass wir den Mut haben, auch im Dienst neu durchzustarten, um auch da wiederum den Segen des Dienstes zu erleben. Ein Gedanke, den ich schon geäußert habe, hab den Mut, das Gehörte umzusetzen. Ja, Haggai erlebt etwas, was die meisten Propheten sich gewünscht haben, aber nie erlebt haben, dieses Prophetenglück, wenn man es so formulieren kann, dass das Volk tatsächlich auf ihn gehört hat. Ja, richtiges Hören führt zum Gehorsam. Ja, es bleibt jetzt nicht hier bei dieser theologischen Betrachtung, dass sie gesagt haben, okay, wenn Gott es sagt, ja, es ist richtig, Haggai, du hast es richtig interpretiert, richtig ausgelegt, gut auf unser Leben angewendet, bravo. Und sie gehen nach Hause und machen mit ihrer Vertäfelung weiter. Nein, in Vers 14 heißt es, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk. Ja, der Herr erweckte, ja, und dass sie kamen, dass sie arbeiteten am Hause des Herrn Zebaots am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Und ganz objektiv betrachtet ist der Zeitpunkt der Erweckung eigentlich ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt. Ja, die Anfangseuphorie ist nicht mehr da, Bequemlichkeit ist da, die finanziellen Möglichkeiten sind nicht mehr da, das ganze Geld ist in die Vertäfelung geflossen, ja, die finanzielle Unterstützung durch den Perserkönig ist nicht da, Kyros ist jetzt nicht mehr an der Macht, Darius ist es jetzt, ja, aber das ist das Schöne, Gott berührt die Herzen und wenn Gott die Herzen berührt, dann heißt es heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Und das war die Botschaft von Haggai. Heute geht in den Wald, fangt an, Bäume zu fällen. Heute, nicht in 3 Monaten oder 3 Jahren. Ja, und vielleicht auch hier ein Gedanke zum Nachdenken. Es hat ja meist Gründe, wenn man sich innerlich zurückzieht und auch von einem Dienst zurückzieht. Ja, vielleicht hast du dich vor einem Jahr, vor 5, vor 10, vor 16 Jahren zurückgezogen. Ja, kann es vielleicht sein, dass du tief in deinem Herzen weißt, dass es jetzt an der Zeit ist, wieder neu durchzustarten, dass du neu den Mut haben solltest, das Gehörte umzusetzen. Ja, ich möchte uns dazu ermutigen. Ja, wenn Gott spricht, dann gilt es, heute zu handeln. Ein weiterer Gedanke zu dem Buch Haggai. Vielleicht könnt ihr einen weiterklicken. Halte das Ziel trotz Schwierigkeiten vor Augen. Ja, sie machen sich jetzt an die Arbeit, sind jetzt 4 Wochen dabei und es wird deutlich, die Herrlichkeit des ersten Tempels wird weitaus größer sein als der Tempel, den sie jetzt bauen. In Kapitel 2, Vers 3 heißt es, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Also Ermutigung stelle ich mir anders vor. Sie sind jetzt 4 Wochen dabei und dann sagt Gott, sieht es nicht wie nichts aus? Und es ist klar, dass das ein Abglanz von dem wird, wie es damals unter Salomo gewesen ist. Der war in jeglicher Hinsicht besser. Und jetzt könnte es natürlich so sein, dass sich Zweifel einschleichen und dass man dann wiederum anfängt, aufgrund dieser Widerstände sich zurückzuziehen. Und außer die Haltung des Herzens hat sich ja auch von den ganzen Umständen hier ja noch nicht großartig viel geändert. Ja, sie könnten sagen, ja, die Häuser sind ja vielleicht noch nicht ganz fertig. Wir machen den letzten Schliff und dann Schritt für Schritt. Oder sie könnten sagen, wie wir es jetzt indirekt oder wie wir es auch gelesen haben, der Tempel wird eh nicht so schön, die Bundeslade ist ja sowieso nicht da. Also warum sollen wir diesen Tempel bauen? Sie könnten sagen, finanziell ist es ja gar nicht machbar. Woher nehmen, wenn nicht stehlen, das Haus des Herrn, ein großer Tempel, ist eine teure Angelegenheit. Ja, sie mussten ja ihre Häuser bezahlen. Sie könnten sagen, wir haben ja nicht dieselben Profis wie Salomo damals. Ja, den ersten Tempel, den haben Spezialisten gebaut. Sie könnten sagen, wir haben zu wenig Arbeiter. Beim ersten Tempel wurden mehr als 100.000 Mitarbeiter mobilisiert. Hier sind gerade mal 50.000 zurückgekehrt. Wer weiß, wie viele von denen überhaupt arbeitsfähig sind. Ja, erweckte Herzen behalten das Ziel trotz der Schwierigkeiten vor Augen. Und das geschieht hier. Sie lassen sich nicht entmutigen, vielleicht auch durch Dinge, durch die man Ermutigung erfahren kann, auch durch Widerstände, die sich jetzt auch wiederum im Dienst sicherlich auch eingeschlichen haben, durch zwischenmenschliche Schwierigkeiten, die sicherlich auch da waren, vielleicht durch Kommentare, die jetzt genauso waren wie vor 16 Jahren. Aber jetzt sind sie nicht getragen von einer Euphorie, sondern sie haben eine Herzensveränderung erlebt. Und genau das haben sie getan. Jetzt war nicht mehr die Zeit der Ausreden, sondern die Zeit des Handelns. Ja, von daher ein weiterer Gedanke: Lass dich von Gott zum Dienst motivieren. Ja, Gott spricht jetzt in Kapitel 2 mehrfach zu ihnen und spricht ihnen ganz konkret Mut zu. Er sagt: Seid stark, seid getrost, seid euch sicher, ich bin mit euch. Ja, also all das, was sie jetzt in dieser Situation brauchen, zeigt Gott ihnen in einer Art und Weise, wie sie es brauchen. Und wie gesagt, nicht mehr diese ganzen Vorhaltungen. Aber es war wichtig, die Diagnose war wichtig, um neu durchzustarten. Und dann sehen wir, gerade in Kapitel 2, wie sie von Gott ermutigt sind. Ja, und Gott wünscht es ihnen so sehr. Er sagt: Ihr seid jetzt wieder dabei. Aber ihr braucht meine Stärke, meine Stärke. Baut nicht auf eure Stärke. Ich gehe mit euch. Seid getrost. Sucht in mir den Trost. Vielleicht auch, wenn ihr entmutigt werdet, wenn Widerstände euer Leben treffen. Ja, eine Stärke wünscht er ihnen, die an Gott festhält und die Werke tut, die Gott vorbereitet hat. Ja, sie sind von Gott begleitet. In Vers 4 nochmal: Denn ich bin mit euch. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Und das ist doch schön zu wissen. Auch der Bau der Gemeinde, auch der Bau der FEBG geschieht nicht losgelöst von der Gegenwart Gottes, sondern wenn wir neu durchstarten, wenn wir den Mut haben, gehorsam zu sein, dann können wir mit der Gegenwart und mit dem Eingreifen, mit dem Wirken, mit dem Segen Gottes rechnen. Ja, es geht Gott nicht darum, und das ist auch ermutigend, dass sie wieder ein perfektes Gebäude hinstellen. Wie lange hat David den Tempelbau vorbereitet? Ja, sie haben das Beste vom Besten für den Tempel genommen, Holz aus dem Libanon geholt und vieles mehr. Jetzt ist die Situation andere. Gott erwartet keinen Perfektionismus, sondern es geht ihnen darum, dass sie mit ihren Herzen dabei sind. Es ist für Gott kein Problem, wenn der Dienst, den sie hier tun, etwas minderwertiger ist, aber dafür mit einem erweckten Herzen geschieht. Es geht um Treue, es geht um Gehorsam, es geht um Abhängigkeit. Und ein vorletzter Gedanke: Lass dir von Gott eine Ewigkeitsperspektive schenken. Ich bin froh, dass wir durch den Gesang schon in diesem Gottesdienst in diese Perspektive mit hineingenommen wurden. Und das ist so wichtig, auch beim Gemeindebau heute. Wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive. Und das Volk bekommt von Gott genau diese Perspektive mit. Es wird ein Blick in die Zukunft gegeben, wie herrlich es später einmal sein wird, wie herrlich der Tempel einmal sein wird. Und Haggai, ja, und sie bekommen auf einmal auch diesen Blick. In Vers 6, in Kapitel 2 heißt es: Denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Vers 9, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, der dann einmal kommen wird, als die des Ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Können unheilige Menschen den Tempel bauen? Ja, die Menschen haben hier nicht oder haben nicht zu diesem Zeitpunkt noch keine wirkliche Schau keine Vision von dem gehabt, was Gott eigentlich vorhat. Ja, und jetzt bekommen sie den Blick: Das, was ich tue, ist nicht nur Steine schleppen, nicht nur Steine übereinander stellen, sondern dieser praktische Dienst hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Es ist eine Investition für die Ewigkeit. Und das bekommen sie hier von Gott mit. Und das gilt für mich ganz genauso. Das, was ich tue, was du tust, im Kleinen oder im Großen, egal wie verborgen es ist, es hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Ja, denn das heißt ja so schön: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und es ist doch schön, wenn wir hier uns mit einbringen können, um eben uns auf das Eigentliche vorzubereiten. Natürlich geht es um die persönliche Beziehung zu Gott, aber sie hat doch auch Auswirkungen auf den Dienst. Ich kann ja nicht sagen, ich bin ein erweckter Christ, der Jesus lieb hat, aber ich diene nicht am Haus des Herrn, sondern ich lasse es brach liegen. Es ist doch eine Pflichtfolge von einem erweckten Herzen. Und das ist für mich der allerwichtigste Punkt von allen Punkten, die ihr vorne seht. Lass dein Herz von Gott erneuern. Und damit meine ich mich an allererster Stelle. Lass dein Herz von Gott erneuern. Diese Punkte, auch die vorher genannt wurden, vielleicht habe ich den Mut, neu durchzustarten, vielleicht möchte ich gehorsam sein, aber wenn es darin gegründet ist, dass ich mir vornehme, etwas zu machen, dann werden wir genau das erleben, was das Volk anfangs erlebt hat, dass wir dann nach 1, 2, 3 Monaten oder 1, 2 Jahren wieder ausgebremst werden und uns wieder anfangen werden, zurückzuziehen, weil die Widerstände vielleicht zu groß sind. Aber im Endeffekt steckt dann dahinter, weil unsere Herzen nicht wirklich erneuert sind. Ja, Haggai soll jetzt die Priester im Auftrag Gottes eine Frage stellen. Und zwar, es klingt zunächst etwas sonderlich, in Vers 12, wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten, nein. Das heißt, wenn ich jetzt als gesunder Mensch zu einem Kranken hingehe, kann ich ihn mit meiner Gesundheit anstecken, dass er dadurch gesund wird? Natürlich nicht. Und dann sagt er weiter in Vers 13, Haggai sprach, wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es würde unrein. Also hier genau der umgekehrte Fall. Wenn ein Kranker jetzt zu einem Gesunden geht mit einer ansteckenden Krankheit, würde er sich anstecken? Durchaus möglich, dass das der Fall ist. Ja, das heißt, genau. Und dann heißt es in Vers 14, da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr. Und auch mit allem Werk ihrer Hände. Und was sie dort opfern, ist unrein. Ja, es ist gut, Gott zu dienen. Es ist gut, Teil einer Gemeinde zu sein, das beinhaltet der Gehorsam Gott gegenüber. Es ist gut, konkret Dinge umzusetzen, aber es bringt alles nichts, wenn die Herzen befleckt sind. Ja, Heiligkeit kann nicht einfach so weitergegeben. Dadurch, dass ich mein Leben oder du dein Leben in Heiligkeit lebst, lebt nicht automatisch dein Gegenüber genauso sein Leben in Heiligkeit. Und dann erklärt er das in diesen folgenden Versen. Es ist nicht nur wichtig, das Werk Gottes zu tun, zu dienen, sondern dass dieser Dienst aus einem unbefleckten, aus einem reinen Herzen stattfindet und dass Gott durch diesen Dienst, damit Gott durch diesen Dienst auch wirklich geehrt werden kann. Ja, die gute Absicht, alleine am Bau des Tempels mitzuhelfen, ändert nichts daran, dass Gott trotzdem die Unreinheit sieht. Und deshalb Segen zurückhält. Und deshalb ist es so wichtig, wie ich schon gesagt habe, immer wieder aufs Kreuz zu schauen. Ja, es geht um die Ermutigung, am Tempel des Herrn zu dienen, zu bauen. Aber es geht genauso auch darum, immer wieder in uns zu schauen, um Ausrichtung vom Kreuz zu erfahren, damit dieser Dienst in einer rechten Weise geschehen kann. Ja, vorher haben sie sich abgemüht. Sie haben kaum Erfolg gehabt. Und jetzt, und das finde ich so schön, wie der Kreis sich jetzt schließt zum Ende des Buches hin, in Vers 15, und jetzt achtet doch darauf, wie es euch geht. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und ferner hin. Vers 18, nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag und ferner hin. Ja, eine Wiederholung. Vom 24. Tage des 9. Monats, nämlich von dem Tage, da der Tempel des Herrn gegründet ist, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet, ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum, Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Und merkt ihr, was Gott hier tut? Gott datiert sogar seinen Segen. Merkt es euch, an diesem 24. Tage des 9. Monats, haben wir nicht heute den 24. September? Wir haben heute den 24. September, fällt mir gerade ein. Also der Text ist noch praktischer. Achtet doch darauf, und das ist doch eine Anwendung für uns. Achtet doch darauf, auch wir als Gemeinde. achten wir darauf. Ja, ein verändertes, ein auf Gott ausgerichtetes Herz wird den Segen Gottes erleben und dieser Segen wird spürbar sein. Wie auch immer, in welcher Art auch immer. Das werden wir mit unseren Herzen wahrnehmen, in der Beziehung zum Herrn wahrnehmen. Ja, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Ja, Gemeindebau heute. Wie geht es dir ganz persönlich, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn du sein Kind bist? Bist du motiviert? Bist du gehorsam? Oder bist du vielleicht kraftlos? Bist du vielleicht gleichgültig? Ja, ich wünsche uns so sehr, dass uns das Buch Haggai hilft, auch als Gemeinde ein Stück weit wie ein Mann zusammenzustehen. Dass wir nicht sagen, es gibt verschiedene Bereiche in der Gemeinde, die machen das schon. Ja, das ist ein großer Trugschluss, sondern Gott hat hier 50.000 Mann, die er gebrauchen wollte. Und er wollte nicht nur 4.000 Mann gebrauchen, sondern er wollte alle gebrauchen. Alle sollten ihren Teil dazu beitragen, damit der Tempel des Herrn fertiggestellt wird. Und so ist es auch bei uns heute. Wir sind, Gott sei Dank, eine große Gemeinde. Aber Gott möchte einen jeden von uns ohne Ausnahme in seinem Werk, in seiner Gemeinde gebrauchen. Und das wünsche ich mir persönlich und auch uns, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Am 24. Tage des 9. Monats. Amen.